Ein paar unfertige Gedanken zu einem schweren Thema. In schweren Zeiten, in Krisenzeiten, Jesus tiefer Vertrauen lernen. Oder in schweren Zeiten Jesus wieder neu Vertrauen lernen. Oder in schweren Zeiten Jesus Christus erstmalig Vertrauen lernen. Das wäre ein Ziel. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht ein sehr bekanntes Wort. Ich lese das mal vor. Da heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Altes Lutherdeutsch: Verlass dich auf den Herrn, vertrau auf den Herrn mit jeder Faser deines Lebens. Und das ist eins der Kernpunkte, eins der Kernthemen des christlichen Glaubens. Damit steht und fällt sehr vieles. Habe ich Vertrauen zu Gott? Bei uns im Deutschen steht da meistens Glauben. Verlass dich, glaube. Es gibt noch ein paar ganz andere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Diese Beziehung zu Gott. Statt Glauben könnte man sagen, klammere dich an den Herrn von ganzem Herzen. Jetzt wird es plastisch. Klammer dich dran. Hast du dich vielleicht schon mal an eine Person geklammert in Notzeiten? Hast sie umarmt, festgedrückt und sie hat dich gedrückt und festgehalten? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Glauben. Klammere dich an den Herrn von ganzem Herzen. Oder wie so ein Bergsteiger in den Bergen, der sichert sich hoffentlich und seine Kollegen mit einem Seil. Und dann hängt der da dran, vertraut sich diesem Seil an und hängt dann ansonsten ungesichert über dem Abhang, über der Kluft. Hänge dich an den Herrn mit ganzem Herzen. Auch das ist eine tolle Beschreibung. Also häng dich ganz dran an Gott, er ist verlässlich. Oder sichere dich an ihm mit all deinen Herzen, wie du vielleicht deine Wohnung, dein Haus sicherst, das ganz sicher machst, sichere dich an seinem Herzen. Die schönste Umschreibung hat der Theologe Karl Barral im Handbuch der biblischen Glaubenslehre erwähnt. Er weist auf den besonderen Bedeutungsgehalt des hebräischen Wortstamms Aman hin, aus dem das Wort Eumuna, Glauben, abgeleitet ist. Aman, so Karl Barral meint, jetzt aufgepasst, das Tragen eines Kindes im Bausch des Gewandes oder in der Ausprägung des Gewandes an der Brust oder an der Wölbung der Hüfte. Jetzt kommen wir schon in die Richtung. Ja, eine Mutter oder auch ein Vater, eine Mutter trägt ihr Kind nah an ihrem Herzen oder sicher auf der Hüfte. Ein ganz tolles Bild. So möchte Gott, dass wir vertrauensvoll bei ihm sind und bei ihm bleiben. Er ist jederzeit da und sagt, komm, ich bin da. Wie eine Mutter trägt er uns, schreibt Karl Barral, nah an seinem Herzen. Ihm Vertrauen bedeutet, dass ich wie ein kleines Kind werde, das sich tragen lässt. Auch eine wunderbare Beschreibung des Glaubens an Gott oder des Vertrauens auf ihn. Ich lasse mich getragen in dem Wissen eines Kindes, ich bin sicher. Ich bin sicher bei meiner Mutter. Ich werde von meinem Gott getragen. Er zieht mich an sein Herz. Ich darf sein, wo er ist. Er nimmt mich mit. Er schenkt mir seine Nähe. Er schenkt mir seine Berührung, seine Zärtlichkeit. Wenn es nötig ist, dann versorgt er mich wie eine Mutter ihr Kind an ihrer Brust. Es gibt keinen größeren Ort, keinen Ort größerer Geborgenheit, als in den Armen dieses Gottes zu sein. Jesus sagt uns das: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladet seid. Kommt doch zu mir. lauft nicht von Pontius nach Pilatus und versucht euch zu erscheinen. Meine Adresse ist die Zieladresse. Und das ist überhaupt die Zieladresse Gott selber in allen Notzeiten. Christsein und Nachfolge ist nichts für Feiglinge. Nachfolge ist auch nichts für Faulpelze. Es ist unbequem. Aber da ist eine Riesenverheißung für unser gelingendes Leben da. Gott öffnet uns alle Möglichkeiten. Ich will dich segnen, sagt er zu Abraham, 1. Mose 12 und auch zu uns. Ich will alles Gute in dein Leben hineinlegen, genieß es und lass es weitergehen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dieser Transformation werden wir heil, immer mehr heil von unseren Sünden, von unserem Egoismus und von allen Abhängigkeiten und werden ein Segen für andere. Das ist die Geschichte, das wollen wir auch mit dieser Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinschaft von Leuten sein, die bewegt und angerührt sind und geleitet sind und sich leiten lassen von Gott, der uns wirklich, wirklich vertrauensvoll begleitet. Und dann gibt es auch Prüfungszeiten. Es geht nicht nur über sonnige Höhen, wunderbar. Ich bin jetzt seit 53 Jahren Christus auf der Spur, mehr oder weniger intensiv. Das ist schon was. Und ich habe noch so viel zu lernen. Und ich will nicht aufhören zu lernen. Prüfungszeiten können auch Segenszeiten werden. Da geht es darum, wenn Elsbeth Römer 8 weitergelesen hätte, darum, um Jesus ähnlicher zu werden. Gott hat dich und mich und viele Menschen ausgesucht, Gottes Kinder zu werden, die dann in diesen Transformationsprozess kommen und Jesus ähnlicher werden. Charakterbildung, so werden wie Jesus. Ganz stark. Ein Vers aus Jesaja 43, Vers 1 und diese Bilder kommen uns gleich in den Sinn. Wir haben viel zu tun mit Bildern, Überschwemmungen, Brandkatastrophen. Und jetzt kommt Jesaja 43, 1. Gott sagt das zu seinem Volk, das ihm immer wieder aus der Schule davonläuft, aber dann auch Momente hat, wo es in die Geborgenheit, in die Heimat bei Gott zurückkehrt. Jesaja 43, 1 folgende: Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit, ich habe dich freigemacht, raus aus der Sklaverei. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Israel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, der du hier sitzt. Du bist gemeint. Du bist mein. Wenn du das willst, bist du. Und wenn du durchs Wasser gehst, dann will ich bei dir sein, damit ich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Mir stehen so die verbrannten Häuser jetzt da in Australien so vor Augen und in anderen Ländern. Menschen stehen fassungslos vor dieser Wucht der Zerstörung und haben nichts mehr. Und dann sind da Christen, die sagen, ich habe auch nichts mehr, wir halten zusammen, wir gehen da zusammen durch. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, dann steht da drunter gar nichts mehr, ja, und füge an, Gott fragt dich und mich, vertraust du mir? Vertraust du mir? Vertraust du mir? Und dann gibt es noch die Geschichte, als Lazarus gestorben ist. Ein guter Freund mit zwei Schwestern, enge Vertraute von Jesus. Und Lazarus wird krank. Und ganz dringend schicken die Schwestern Botschaft zu Jesus: Lazarus, dein Freund ist krank, komm! Und Jesus wartet noch 2 Tage. Da scheint was in Vorbereitung zu sein. Der wäre ja sonst sofort gekommen. Dann kommt er und Martha, die ältere Schwester, geht ihm entgegen und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und Jesus sagt ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mir sein Leben anvertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das, Martha? Und jetzt geht's in die tieferen Dimensionen. Später kommt Maria dazu, die interessanterweise zurückbleibt, als Jesus kommt, ihm gar nicht entgegengeht. Sie ist sehr enttäuscht, sie bleibt im Haus. Vielleicht ist sie auch sauer auf Jesus, völlig klar. Und die kommt dann auch, Herr, wenn du da gewesen wärst. Und jetzt hat Jesus was vorbereitet. Und es geht jetzt nicht mehr nur um Lazarus, es geht nicht um Maria und um Martha, es geht um das Reich Gottes, es geht um Jesus. Wie viele Menschen hat er vom Tode auferweckt? Insgesamt 3, der Jüngling zu Nain, dieser kleine Ort, und die kleine Tabitha und jetzt eben Lazarus. Und er traut es Maria und Martha zu, das auszuhalten. Das ist gar nicht freundlich. Aber es ist wichtig. Und so traut er uns manchmal auch Dinge zu. Und die versuchen wir auszuhalten. Und es ist schrecklich. Und es ist nicht gut. Und es ist gar nicht bequem. Und es gefällt uns gar nicht. Das geht uns nicht in unsere Pläne. Und er sagt dann, wo liegt er? Wo habt ihr ihn hingelegt, den Lazarus? Da. Geht hin, macht den Stein weg. Jesus sagt, danke Vater, dass du mich gehört hast. Und Martha sagt, Moment, der stinkt schon, 4 Tage. Und Jesus hat keine Mühe mit stinkenden Menschen. Lazarus, komm heraus. Und er kommt raus. Und er repräsentiert das Handeln Gottes. Und viele Menschen jüdischer Abstammung, viele Freunde, Bekannte aus dem Ort kommen zum Glauben. Und dann springen gleich ein paar natürlich zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagen, was Jesus gemacht hat. Und da beschlossen die Pharisäer und Schriftgelehrte, Jesus muss weg. Jesus muss sterben. Was ist das? Gott hat uns im Auge, jeden Einzelnen von uns, er kennt unsere Gesichter, unsere Herzen und er hat die ganze Welt im Blick. Er hat das Universum im Blick, das kriegen wir nicht zusammen. Und er möchte und lädt uns ein zum Vertrauen. Wir können nachher während der Lobpreiszeit, möchte ich euch einladen, neu durchzustarten im Glauben, wenn ihr das wollt, im Vertrauen auf Gott. Was könnte der nächste Schritt sein, das zu bedenken? Wo geht es geistlich und persönlich hin mit meinem Leben? Wo bin ich gerade? Wo stecke ich fest? Wo bin ich gehalten? Wo bin ich gefangen? Dass ihr auch da was überlegt und sagt, da bin ich festgefahren, da komme ich nicht weiter. Das wäre eine super Geschichte, das dann nachher auch mit dem Ehepaar Lerch zu besprechen hier. Mach einen Knopf dran, mach da was dran. Wir haben eine Taufe. Eine Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis meiner Beziehung, meiner Vertrauensbeziehung zu Jesus. Wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Kannst du hier machen oder woanders. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du die nächsten Schritte machst. Wenn du in Problemen steckst, dass du sagst, ich will lernen, Jesus, dir zu vertrauen in meinen Beziehungsproblem, Herr Jesus, ich will dir vertrauen in meinen finanziellen Problem. Ich will dir Vertrauen lernen in meine Zukunft. Ich will dir meine Sorgen geben, will da anders leben lernen. Ich will nicht mehr besorgt durch das Leben schleichen. so viele Möglichkeiten. Super, ich freue mich auf die Worship-Zeit, dass das möglich ist. Macht da was. Überlegt euch den nächsten Schritt und sagt es am besten jemand anders. Das habe ich mir vorgenommen. Frag mich in einer Woche, ob ich es gemacht habe. Ein Pastor erzählt folgende Geschichte. Wir sitzen zu sechst in einem kleinen Wohnzimmer von Markus. Er ist 26 Jahre alt, hat Leukämie. Weder die Gebete der Gemeinde, noch die Chemotherapie, noch eine aufwendige Knochenmarkspende haben die ersehnte Heilung gebracht. Freunde von ihm haben drei Bekannte aus Zürich mitgebracht, die besondere Erfahrungen im Gebet mit Kranken haben. Markus wollte das erst nicht. Nach vielen Monaten des Kämpfens und Ringens kann er mittlerweile den Gedanken zulassen, früher als die meisten seiner Mitmenschen diese Welt zu verlassen. Dennoch hat er die Hoffnung, gesund zu werden, nicht aufgegeben, also sind sie gekommen. Während wir mit Markus beten, sagt einer der drei Besucher aus Zürich: Markus, Gott will dich gesund machen. Das ist gar keine Frage. Es ist aber entscheidend, dass du wirklich daran glaubst. Ich halte den Atem an, sagt der Pastor, der dabei ist, und überlege fieberhaft, wie ich als Pastor auf diese heikle Situation reagieren soll. Bevor ich etwas sagen kann, schaut Markus den jungen Besucher an und sagt: Ich weiß, dass Gott mich gesund machen kann. Aber ehrlich gesagt, die Vorstellung, bald bei ihm zu sein, ist für mich inzwischen genauso schön wie die Vorstellung, noch 50 Jahre zu leben. Kurze Zeit später verabschieden sich unsere drei Besucher aus Zürich. Ich ahne, was sie denken und indirekt auch formulieren: Wenn Markus nicht wirklich glaubt, dass Gott ihn heilen will, dann funktioniert das nicht. 3 Monate später ist Markus im Himmel. Du musst glauben. Wenn du nicht richtig glaubst, wenn du nicht wirklich glaubst. Ich habe das oft erlebt. Wir haben oft in verschiedenen Gemeinden für Kranke gebetet, im Ältestenkreis, das Gebet nach Jakobus 5, das ist ein besonderes Gebet für Kranke. Kranke Menschen der Gemeinde oder außerhalb, aus Freundeskreis, darf die Leitung oder die Ältesten der Gemeinde und den Pastor bitten: Kommt doch zu mir und betet dieses Gebet um Heilung und Wiederherstellung nach Jakobus 5. Man geht dann zu zweit hin, mindestens als Älteste, geht dann in das Haus, in den Haushalt, oder man trifft sich in der Gemeinde und nimmt ein bisschen Öl mit. Und dann erzählt der Kranke: Das und das fehlt mir und ich möchte, dass ihr für mich betet. Und dann heißt es da: Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten, retten, heilen, wiederherstellen. All diese Dinge sind möglich. Und da kann man sich sehr in Stress bringen und auch den Kranken. Wer ist es, der heilt? Jesus. Wer ist es nicht, von dem das abhängt? Die Ältesten und auch nicht der Kranke. Und was ist das für eine Befreiung zu sagen: Jetzt haben wir das getan, jetzt haben wir gebetet, jetzt haben wir ihn gesalbt oder sie gesalbt und das alles Jesus in die Hände gelegt. Und jetzt haben wir alles an Registern gezogen. Bitte stell sie, diese Person, komplett sofort wieder her. Stell sie stückweise wieder her. Mach es, wie du willst. Über allem schenk dieser Person Kraft und Vertrauen, durch diese Situation durchzugehen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du sie sofort, augenblicklich wiederherstellst. Was für eine Entlastung. Gott ist der Handelnde. Ein Blick in die Bibel zeigt, dass Jesus eine ganze Reihe von Aussagen gemacht hat. Wie ist es denn mit diesem Glauben? Was erwartet denn Jesus? Wie soll die Qualität unseres Glaubens sein? Wie soll denn die Ausrichtung unseres Glaubens sein? Erste Geschichte: ein römischer Hauptmann kommt zu Jesus. Sein geliebter Diener liegt mit großen Schmerzen gelähmt im Bett, vielleicht schon mal gehört. Er bittet Jesus, nicht zu ihm zu kommen. Boah, ne? Er sagt: Sprich ein Wort hier und mein Diener ist gesund. Boah. Jesus ist total platt, total erstaunt. Er sagt: Solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden, wie bei diesen heidnischen römischen Soldaten. Und kurz danach sagt er, geh, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Das ist Glaube. In diesem Moment wird später gesagt, Matthäus 5-13, in diesem Moment wird der Diener daheim gesund. Das, so möchte ich das. So will ich das erleben. Augenblicklich. Das wäre klasse. Ob das immer gut ist, ist die andere Frage. Es sieht so aus, als würde diese Heilung durch die Art und Weise ermöglicht, wie der Hauptmann glaubt, wie intensiv der Hauptmann glaubt. Sein Glaube scheint die Ursache, die Heilung ist dann das sich daraus ergebende Resultat. Andere Geschichte. Kurze Zeit später ist Jesus mit seinen Jüngern im Boot unterwegs, See Genezareth, Sturm. Die Jünger, die erfahrenen Fischer, Ruderer, als ob die noch nie einen Sturm erlebt hätten, also das muss schon außergewöhnlich sein, die geraten in Panik. Verzweifelt wecken sie den gemütlich im Boot ruhenden, schlafenden Jesus. Dieser schaut sie verwundert an und sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Könnte ich da mit in der Reihe gesessen haben, so kleingläubig. Gemäß dieser Worte haben die Jünger einen kleinen, mickrigen Glauben und Jesus tadelt sie dafür. Was ist denn los mit euch? Was ist jetzt an ihrem Glauben verkehrt? Welche Art von Glauben erwartet er denn jetzt von ihnen? Dritte Geschichte. Bei einer anderen Gelegenheit kommt eine nichtjüdische Frau zu Jesus, diese syrophönizische Frau, also eine Nichtjüdin. Ihre Tochter wird von bösen Dämonen gequält. Jesus schlägt ihre Bitte rundheraus ab. Er will sich in seinem Dienst auf das jüdische Volk konzentrieren. Geht's noch, Jesus? Könnte man denken. Und dann fängt die Frau mit ihm an zu sprechen und überzeugt ihn durch eine sehr demütige, aber sehr drängende, wichtige Bitte. Matthäus 15, 28. Im Gegensatz zu den Jüngern verfügt diese Frau über einen großen Glauben und das öffnet ihr die Tür, dass Jesus sagt, ja, solchen Glauben. Letztes Beispiel, wieder geht es um ein krankes Kind. Ein Vater steht verzweifelt vor Jesus, bittet ihn, Markus 9 ist das, seinem Sohn zu helfen, falls er imstande dazu ist. Jesus kommt gerade mit Petrus und Johannes und Jakobus von dem Berg der Verklärung, sieht da einen Aufruhr. Ein Vater hat die anderen Restjünger gebeten, jetzt macht ihr mal hier meinen Sohn gesund. Und die haben es nicht gebracht. Und jetzt voller Verzweiflung sagt der Vater, wenn du dazu imstande bist, hilf meinen Sohn. Was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt, sagt jetzt Jesus zu diesem Vater. Der Satz sagt ja nun wirklich alles, oder? Es ist alles möglich dem, der da glaubt. Alles. Was ist mit unseren Gebetserhörungen? Was ist mit unseren vielen Gebeten für Kranke, für Lebenssituationen, für Krisen? Anders betrachtet bedeutet das, dass man nicht falsch oder zu wenig glaubt, wenn nicht geschieht, was man erhofft und wofür man intensiv betet. Das ist ein wichtiges Thema. Könnten wir uns sehr nochmal vertiefen. Also diese biblischen Beispiele, die zeigen, Jesus wirbt um den Glauben, um das Vertrauen der Menschen, um dein Vertrauen, um mein Vertrauen. Glaube scheint enorme Kraft zu haben. Er öffnet die Tür zum Unmöglichen, lässt es Wirklichkeit werden. Menschen können einen kleinen oder großen Glauben haben. Jesus bevorzugt offensichtlich den großen Glauben. Ist das wahr? Was ist denn ein großer Glaube? Was ist großer Glaube? Wacht mal auf.
Glaube an einen großen Gott.
Ah, oh, gut. Was ist großer Glaube? Dankeschön.
Eins. So groß wie ein Senfkorn.
So groß wie ein Senfkorn, genau. Jetzt wird es interessant. Was ist großer Glaube?
Gott ist
allmächtig. Gut. Ja, was ist großer Glaube? Schwer. Das gehört dazu. Was genau macht ihn groß? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn habe ich hier in der Hand. Seht ihr das? Hier. Ich habe es nicht in der Hand, es ist aber winzig, es wäre so. Das ist eine interessante Aussage. Wenn euer Glaube klein wäre wie ein Senfkorn. Jesus, was ist denn das jetzt für eine Richtung? Werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach dort, und der wird sich wegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17, 20. Senfkorn gehörte zu den kleinsten, unscheinbarsten Samenkörner, die es damals in der Landwirtschaft zu bekommen gab. Will Jesus damit sagen, dass auch ein kleiner Glaube genügt, um etwas ganz Großes zu bewirken? Scheinbar. Scheinbar geht das auch. Doch, und wie verhält es sich zu diesem unmittelbar vorausgehenden Vorwurf an die Jünger, ihr Kleingläubigen, ihr Mickriggläubigen? Diese Worte über den Glauben sind sehr geheimnisvoll. Offensichtlich ist das ein und bleibt es ein Geheimnis Gottes, ob wir wie auch immer glauben, ob das gerade jetzt dran ist für die Person, für die Lebenssituation oder eben nicht. Und da gibt es ja die Ampelzeichen, Ampel rot, ein Stopp, im Moment nicht, Ampel grün, volle Fahrt voraus, Ampel gelb, warte. Richtiger Glaube in Anführungszeichen nach diesem Verständnis, falschen Verständnis, sieht so aus. Richtig glauben bedeutet, sich total sicher sein. Der Markus, für den gebetet worden werden sollte, der hätte sich total sicher sein müssen. Richtig glauben, falsch, heißt eine klare Vorstellung davon haben, wer Gott ist, was sein Wille ist, und um jeden Preis an dieser Vorstellung festhalten. So muss das getaktet sein, wenn Gott überhaupt eingreifen will. Das ist richtig geglaubt. Nein. Wer richtig glaubt, noch eine falsche Vorstellung, verfügt über eine Art Schlüssel, der ihm die Türen öffnet, jede Tür öffnet. Jede Art von Wunder ist dem möglich, der auf diese Weise glaubt. Ich habe den Schlüssel glauben. Oder noch eine falsche Vorstellung. Wer richtig glaubt, zwingt sich dazu, im Blick auf das ersehnte Wunder eine unerschütterliche innere Gewissheit zu entwickeln und zu behalten. Gott kann, will und wird dieses Wunder tun. Oder noch eine falsche Vorstellung, ein richtiger großer Glaube besteht darin, dass es mir gelingt, den letzten Funken Zweifel in meinem Herzen zu überwinden und hinter mir zu lassen. Es mag auf den ersten Blick so beeindrucken, wenn Menschen solche Überzeugung haben, habe ich auch erlebt. Aber Hand aufs Herz, das ist unheimlich anstrengend. Denn, und das ist das eigentliche Problem der dahinterliegenden Vorstellung, hier bin ich total auf mich selbst geworfen. Darauf, dass das Entscheidende an mir hängt. Es hängt alles von mir ab. Wenn ich nicht richtig glaube, wird Gott nichts tun. Wenn ich es nicht schaffe, jeden Zweifel zu überwinden und zu ersticken, dann wird nichts geschehen. Ich muss genug glauben. Gott tut nichts, solange ich das nicht hinkriege. Im schlimmsten Falle lässt er sogar zu, dass ich an meiner unheilbaren Krankheit sterbe, weil ich das ja offensichtlich nicht tief genug glaube. Was für ein fatales Gottesbild hängt hier dahinter, hinter dieser Überzeugung. Das ist falsch. Sie macht alles von mir abhängig. Gott überlässt es meiner Verantwortung, ob er helfen und ein Wunder bewirken kann oder nicht. Gott ist doch keine Marionette. Schaffe ich das nicht so richtig zu glauben, dann bleibt alles beim Alten. Falsch. Gott bürdet mir das nicht auf. Falsche Vorstellung. Ich bin der Überzeugung, dass eine solche Vorstellung von Glauben an den Grundaussagen des Evangeliums von Jesus widerspricht. Wir kommen jetzt auf die Spur dessen, was Udo schon angedeutet hat. Der englische Theologieprofessor N.T. Wright hat ein Buch mit einigen Predigten zum Thema Glauben veröffentlicht. Es trägt den Titel Small Faith, Great God. Kleiner Glaube, großer Gott. Jetzt kommen wir in deine Spur. Hast du schon gelesen, Udo?
Nein.
Okay.
Ich habe auch schon ein paar Dinge
gehört. Schon der Titel des Buches gibt die Richtung vor. Es geht in der Nachfolge von Jesus Christus nicht um einen großen Glauben, sondern um einen Glauben an einen großen Gott. Kriegen wir das hin? Wollen wir das behalten? Es geht um meinen Glauben an einen großen Gott. Mein Glaube wird nicht dadurch groß, dass ich selbst etwas produziere, dadurch, dass ich es schaffe, eine bestimmte innere Erwartung, Vorstellung oder Überzeugung hervorzubringen. Die Größe meines Glaubens ergibt sich nicht durch etwas, was ich selbst bin, kann oder tue. Sie ergibt sich allein aus der Größe der Person, der ich vertraue, Jesus. Das möchte ich, dass ihr das gerne mitnehmt. Als ich am Sterbebett meines älteren Bruders stand, am 18. April 2021, da wurde das so klar. Der Mann war sehr krank, hatte eine Knochenmarkspende bekommen und alle dachten, super, jetzt wird das. Das Flugzeug mit der Knochenmarkspende aus Rio schwebte gerade noch vor Eintreten des Lockdowns 2020 im März in den Flughafen ein. Und dieser kleine Beutel mit der Knochenmarkspende wurde ihm dann verabreicht. Und jetzt dachten wir, wow, jetzt wird's. Vorher hatte ich die Krise, eine der tiefsten Krisen meines Lebens. Wir sind drei Brüder, wir zwei noch gesunden Brüder haben natürlich gesagt, ja, wo sollen wir hinkommen, um unsere Knochenmarkspende da abzugeben? Wann sollen wir kommen? Jetzt, gestern oder gleich? Und dann haben wir die abgegeben und das war der Tiefschlag. Die passten beide nicht. Blutsverwandte Brüder. Das war der... Ne, warum Gott? Es wäre doch so einfach gewesen. Gut, und dann geschah das Wunder. Blutspender in Brasilien. Ist ja auch irre. Ist ja super Medizin, was da noch möglich ist. Und dann kam dieser 10-tägige Kampf, schwere Kampf des ohnehin geschwächten Körpers meines Bruders mit der Aufnahme dieser Spende. Er sagt später, es war die Hölle. Ich wusste nichts mehr, wo ich hingehen soll. Vor Schmerzen, Decke hoch und runter. Und er ist ein tiefgläubiger Mann gewesen, ein vorbildlicher Christ, toll, Steuerberater, hat vielen Leuten geholfen. Und dann sagte er noch einen Satz, ich habe Jesus nicht mehr gespürt. Als er dann nach dem Krankenhausaufenthalt und Reha dann zum Sterben nach Hause kam, konnten wir ihn ein paar Mal noch sehen. Und ich habe ihn dann gefragt, bist du sauer auf Jesus? Und er sagte, nein, ich weiß, wohin ich gehe. Coming home. Ich komme, gehe nach Hause. Da kommen einem schon Fragen. So ein toller Mann. Im Reich Gottes unterwegs, wie kaum jemand sonst. Warum musste er gehen? Ja, wahrscheinlich hat Jesus gesagt, so, du hast genug gemacht. Jetzt kommst du nach Hause. Wo stehst du gerade in Bezug auf deinen Glauben zu Gott, auf dein Wissen um die Ewigkeit? Jeder Mensch wird ewig leben, sagt uns die Bibel. Die Menschen, die klare Sache und eine gute Beziehung und Frieden haben mit Gott und den Menschen, die werden in der Präsenz von Gott leben, in der Gegenwart Gottes. Wer hier in der Präsenz, in der Gegenwart Gottes lebt, wird ganz selbstverständlich auch in der Ewigkeit dort leben. Wer sagt, das brauche ich nicht, muss nicht sein, ich mache mein Ding für mich, will von Gott nichts wissen, den wird Gott natürlich nicht zwingen, in seiner Gegenwart sein. Er wird die Folge seiner Entscheidung tragen müssen. Er wird fern von Gott sein, theologischer Fachbegriff Hölle. Ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht, oder ob du das glaubst, oder ob du das für ein Märchen hältst, ist uninteressant. Wenn es stimmen sollte, dann geht es mir in der Ewigkeit gut. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht. Wenn du diese Möglichkeit nutzen willst, zu sagen, da will ich nicht landen. Ich will in der Ewigkeit bei Gott sein. Ewigkeit ist lang. Dann kannst du die Möglichkeit nutzen. Herr, ich habe so viel von dir gehört. Ich will dich kennenlernen, Herr Jesus. Ich mache dir meine Lebenstür auf. Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, vor deinem Lebenshaus, vor deiner Lebenswohnung, vor deinem Apartment. Ich klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir die Tür aufmacht, zu dem will ich eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm gemeinsam essen. Und das ist der Beginn des Weges mit Jesus. Das wünsche ich dir und mir, dass wir das schaffen. Jesus vertrauen lernen. Das geht in einem Hauskreis ganz gut, dass man miteinander nachdenkt und lernt, wie kann ich das machen im Alltag, in einer vertrauten Beziehung mit Jesus unterwegs zu sein. Und da kriegt man Anregungen. Das kann man hier in der Gemeinde lernen. Das kann man in Gottesdiensten lernen, in den Gruppenveranstaltungen lernen. Ich bin froh, dass wir hier sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Angebote haben, um Menschen, die fern von Gott sind, Geschmack zu machen, es auch zu probieren. Gott möchte, dass du ein befreites, erlöstes, heiles Leben führst schon hier oder immer heiler werdendes Leben führst schon hier. Und er freut sich auf die Ewigkeit mit dir. Aber bis dahin wollen wir noch vielen Menschen weitersagen, es lohnt sich, mit Gott unterwegs zu sein. Er ist der Erlöser und Befreier und Segner unseres Lebens. Gott segne euch ganz reich dafür. Das Musikteam kann schon nach vorne kommen. Ich bete noch und dann geht es um diese Fragen, die ich euch schon genannt habe. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass dieser Gottesdienst nicht vergeblich ist, sondern dass Entscheidungen getroffen werden. Entweder zum ersten Mal, Herr, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir auf die Spur kommen, Herr Jesus. Oder ich möchte den nächsten Schritt erkennen, was soll ich tun? Soll ich hier in der Gemeinde mitarbeiten, irgendwo anders in einer Gemeinde? Soll ich mich taufen lassen? Soll ich Dinge in Ordnung bringen, die mich noch in der Sklaverei, in der Verkettung halten, Herr? Du willst mit Freiheit reinkommen. Herr, sprich du zu jedem von uns. Nenn auch mir, zeig auch mir, was mein nächster Schritt sein kann. Schön, dass wir unterwegs sind gemeinsam, dass wir uns stärken können. Und wir wollen das beten. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das hat der Lobpreisleiter Asaf gebetet. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du bist doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Danke, Herr, dass wir das beten dürfen. Das ist meine Freude, dass wir bei dir sein dürfen und dass du bei uns bist und uns nahe bist. Amen.